der Nuschelrand.
Ja, herzlich willkommen bei einem Nuschelrand. Ich habe Zahnschmerzen, mir ist hinten Zahn weggebrochen und da musste ich zum Zahnarzt und seit 2 Wochen fresse ich Paracetamol und Ibo wie Smarties, weil das alles wehtut. Außerdem habe ich das Buch von Sela Sumunchu gelesen, wo er über seine Hassprediger-Tätigkeit so ein bisschen erzählt. Und den Link packe ich in die Shownotes zu dem Buch. Mein Feedback dazu muss man nicht gelesen haben. Wenn man aber Sela Sumunchu mag oder ein bisschen Fan ist, ist das ganz unterhaltsam. Ja, aber jetzt nichts Wichtiges. Unter dem Einfluss von Zahnschmerzen und dem Buch von Sela Sumunchu, da muss einfach ein Nuschelrand rauskommen. Ja, da kann ich gar nichts anderes machen. Deswegen werde ich jetzt hier abranten. Ich werde hier eine Menge erzählen. Wenn ihr da was nachlesen wollt, findet ihr viel in den Shownotes. Ich werde jetzt nicht an jeder Stelle sagen, hey, hier, guckt in die Shownotes. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Also bei fotominuten.de findet ihr die Infos. Jetzt also Paracetamol rein und ab geht es. Mögt ihr Musicals? Kennt ihr Q Avenue? Das ist so ein Musical so mit Puppen, die auf der Bühne sind und tanzen und singen. So wie die Muppet Show. Total nett. Und eine Sache mache ich da ganz besonders. Es geht darum, dass die junge Lehrerin Kate Munster die Bühne betritt und ein Lied singt, das sie am nächsten Tag auch ihrer Grundschulgruppe vorsingen möchte, weil sie möchte ihnen was beibringen, was wichtig ist. Something that matters. Ihr versteht schon. Das Internet. Sie beginnt und trällert: Das Internet ist wirklich großartig. Und dann setzt die Stimme der Vernunft ein. Tracky Monster mischt sich ein und schreit: Für Porno! Dieses malerische Duett ist im Stile von Fred Astaire und Ginger Rogers gehalten und geht so ungefähr 3 Minuten lang. Und es trifft es, ja? Also, ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ungefähr 50% des Internets damit gut abgehandelt werden, ja? Heute geht es aber um die andere Hälfte. Nämlich den Kommerz, Werbung, gewerbliche Inhalte und ja, die Verdummung von Konsumenten. Ja, das ist nämlich die andere Hälfte und darüber möchte ich etwas reden und ranten. Das Internet ist zu einer lebenden Werbetafel geworden. Okay, lebend jetzt vielleicht nicht, aber immerhin eine Werbetafel, die sich aktualisiert, immer wieder was Neues dazu kommt und immer mehr Wünsche und Konsumsachen darstellt. Lifestyle ist ein aktuelles Thema. Es gibt ja Lifestyle auf Facebook, auf Instagram. Alle zeigen, wo sie hinfahren, alle zeigen, was sie essen. Ja, nicht vielleicht die liebsten Inhalte, aber es wird gemacht und es funktioniert. Sagt man dazu nun Unterstützung, Advertorials, Sponsoring oder was auch immer, Werbung bleibt Werbung. Klar, viele Leute machen privat nur dieses Lifestyle-Ding, aber nicht alle, weil wenn man eine große Reichweite hat, na, dann kann man das auch vermarkten. Mittlerweile ist es so, dass die Firmen oder viele Firmen Unsummen ausgeben, um die großen und kleinen Internetstars einzuwickeln, auf sie einzuwirken und ja, ihre kommerziellen Inhalte unter die Massen zu bringen. Ich bin kürzlich auf das Thema in einem Interview gestoßen vom Podcast Nifty 50. Das ist ein Fotografie-Podcast, der ist wirklich gut. Und das Thema wurde auch gar nicht direkt angesprochen. Es ist mir nur aufgefallen, dass ich mich gedacht habe, Moment mal, das ist doch komisch. Ich erzähle mal kurz den Zusammenhang. Das war ein Interview mit Stefan Röhl. Sehr zu empfehlen. Stefan Röhl ist ein Fotograf aus Hamburg, der macht auch Workshops und ist original. Also ist wirklich sehr unterhaltsames Interview. Ich packe den Link in die Shownotes. Guckt euch das mal an. Er gibt auch gute Tipps, wenn man sich als Fotograf selbstständig machen möchte, worauf man achten möchte. Haut so ein paar Zahlen raus, ein paar Anekdoten. Ist wirklich gut. Da ist mir jetzt aber eine Sache aufgefallen. Es ging nämlich um Folgendes. Röhl hat ein paar Bilder vorgestellt von sich und gesagt, wie die zustande gekommen sind, wer hat dafür bezahlt, wie war das Setting. Freie Arbeiten, aber auch solche Sachen wie, naja, da habe ich was für die AOK gemacht. Und dann hat er gesagt, er hat für die AOK eine Modebloggerin porträtiert. Ich glaube, es war für die AOK. Jedenfalls, er hat einen Auftrag gehabt, vielleicht war es nicht für die AOK, aber er hat einen Auftrag gehabt, wo er eine Modebloggerin porträtiert hat. Ich habe mir gedacht, was will eine Krankenversicherung mit einer Modebloggerin? Ich weiß nicht mehr, ob es die Krankenversicherung war, aber Ich glaube, ich habe das nachrecherchiert und habe herausgefunden, aha, AOK hat sich Modebloggerin eingekauft, um ja, junge Leute wahrscheinlich anzuziehen. Tja, es spricht die Zielgruppe der jungen Menschen an. Und die denken sich dann wahrscheinlich auch, hey, wenn der lebende Kleiderständer da versichert ist, na, dann gehe ich auch zur AOK. Ja, könnte sein. Um eins klarzustellen, ich finde Modeblogger gut. Ich finde auch Modeblogs gut. Ich habe gegen die gar nichts. Der betreffende Blog, den kann ich auch gerne nennen, das ist Love and Urban von Janina V. die Lifestyle-Fotos auf dem Blog sind wirklich super. Der Blog ist auch super gemacht und es freut mich auch, dass die Frau davon leben kann. Also kein Neid, nix, alles gut. Mit dem Modeblog ist es auch machbar, weil nämlich da eine Lifestyle-Industrie hintersteckt. Und mit einem speziellen Nischenblog ist das über Sponsoring nicht so machbar. Anderes Thema. Auch die entsprechenden Formate, die da immer ablaufen, ja, da sage ich auch nichts dagegen. Ich meine, klar, man kann die Lifestyle-Formate, die dominieren, darauf runterbrechen. Ich als Kleiderständer, ich mit gesponserten Klamotten, ich, wie ich reise, ich, wie ich ein Beauty-Produkt vorstelle. Ja, das finde ich nicht schlimm. Das spiegelt halt nur das Segment wider, für das Firmen Geld ausgeben oder wo halt die Werbeinteressen sind, ja. Man könnte meinen Blog jetzt auch auf solche Themen runterbrechen und auch sagen, ey, hey, passt dich an die eigene Nase, wie sieht's denn da aus mit Porträtfotokunst? Da kannst du auch sagen, Buchvorstellung, Porträtfotos, Buchfotos, Buchfotos, Buchfotos. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man kann das alles irgendwie so runterbrechen. Darum geht's mir gar nicht. Es geht mir nämlich um was anderes. Zum einen mal die Kennzeichnung und das Verständnis für den Leser. Wenn so ein Leser auf den Blog stößt, dann ist dem oft nicht klar, ob er da eine Werbetafel hat oder ob er da einen Blog hat, wo jemand vielleicht ein bisschen Serverkosten kriegt, weil er einmal unter 20 Artikeln so ein bisschen Kohle bekommen hat oder vielleicht mal anderes kostenloses Goodie oder 10% Rabatt auf ein Fotobuch. Ja. Ab wann ist ein Blog unabhängig und ab wann ist er eine bloße Werbetafel? Ja? Wie sind da die Schwellen zu bemessen? Ja. Dazu gibt's nichts. Das ist alles, es gibt alles Mögliche zu, ja, so Bloggerrechten, Bloggerpflichten, Bloggerrelations, aber so wirklich float man raus nicht. Wenn man mal als unbedachter und unbedarfter Leser auf den Blog stößt, dann weiß man nicht, dass die Bloggerin, also jetzt mal bei Love and Urban bezogen, damit so viel Geld verdienen kann, dass sie davon leben kann. Das fällt einem definitiv nicht auf. Ich kenne mich ein bisschen aus und selbst ich dachte so, ja, so viel Likes hat sie ja gar nicht auf Facebook und okay, ziemlich hohe Instagram-Aufkommen, okay, darüber wird es funktionieren. Wenn ich meine Erfahrung darauf anwende auf so einem Blog, wenn du davon leben willst, also richtiggehend Umsatz kreieren möchtest, dann musst du den durchmonetarisieren. Das geht eigentlich gar nicht anders, ja. Außer halt, du hast vielleicht einen großen YouTube-Kanal und in dem Fall war es vielleicht der Instagram-Kanal, das kann auch funktionieren, aber man muss dann halt schon darauf achten, okay, ich mache jetzt hier nur was, wenn da Kohle fließt. Der YouTube-Kanal von der Frau ist ziemlich klein. Und da habe ich mir auch gedacht so, naja, wenn da richtig Geld fließen sollte, dann wundert es mich aber. Das wäre mir halt nicht in den Sinn gekommen. Und ich verstehe halt auch ein bisschen was davon als der 0815 Internetsurfer. Und dann ist mir aufgegangen so, ey ja, wir sitzen ja echt vor einer riesigen Werbetafel und das Internet, was mal früher war, so eine Spielerei, viel Idealismus, ja, du kannst Informationen verbreiten, das ist schon lange, lange tot. Und das war so dieser Aha-Moment, dass selbst ich da absolut reinzulegen und zu blenden bin. Also ich meine, klar, jetzt nicht so blauäugig, aber man erkennt schon dann so die Motive, aber dass ich denke so, ey, über das Volumen, da habe ich mich da, glaube ich, arg getäuscht. In dem Blog von der Janina V. findet man natürlich auch die Hinweise. Also da wurde ich unterstützt von XYZ und so weiter. Und daraus kann man natürlich schließen, dass der Artikel nicht selbstlos war. Aber guckt man da so genau hin? Na, ich glaube nicht. Man guckt eher bei solchen Blogs auf die Wirkung. Und um es nochmal klarzustellen, ich bin da auf keinen Fall neidisch. Also das ist, ich arbeite ja mit ähnlichen Mitteln, sage ich mal so. Ich meine, alle Blogger machen Sponsoring, wenn es ihnen angeboten wird und sie was bekommen. Also bei mir eher weniger, weil ja, Fotografie Nischending und meine ganzen Sponsorings und Support-Sachen habe ich auch alle gekennzeichnet, beziehungsweise es gibt so eine Rubrik Sponsoring und dann halt da unten nochmal, ey, hier ist Werbung und so. Also es ist auch ersichtlich. Ich bringe da in der Regel immer redaktionelle Inhalte rein, also sprich meine Meinung und wenn ich jetzt eine Sache teste, dann ist das nicht immer positiv, ja. Kann man sich auch in meinem Blog davon überzeugen. Also von so viel zu dem Thema, das ist auch ein bisschen was anderes. Und es ist auch was anderes, ob man halt vielleicht mal ein bisschen die Serverkosten minimieren kann oder ob man wirklich davon leben kann. Ganz anderer Schwellenwert, ganz anderer Schwellenwert. Zu meiner Recherche zum Thema, also ich kenne mich damit auch aus, aber ich habe nochmal tiefer gegraben. Ich bin bei dem Sponsoring von Bloggern oder generell bei den Internetsachen nicht wirklich auf einheitliche Regeln gestoßen. Die gibt es so nicht. Ich meine, hey, woran soll man sich auch halten? Und ich meine, lieber Konsument, lieber Internetsurfer, wenn es sowas nicht gibt, ich will nicht sagen, du bist schuld, aber da musst du damit rechnen, ja, dass es dann auch niemand macht. Die Frage ist, ob es auch Sinn macht, wenn man wirklich auf die Zigarettenpackung draufschreibt, ey, das kann schädlich sein. Wenn du zigarettensüchtig bist, dann kaufst du dir trotzdem Zigaretten, ja, oder du nimmst Rolltabak oder was auch immer, du, das ist dir egal. Und wenn du halt gewisse Inhalte magst, wenn du sagst, ey, Modeblogs finde ich cool, wenn du jetzt wissen würdest, das wäre eine Werbetafel, das würde dein Interesse als Konsument auch nicht verändern. Zurück zu den Regelungen. Es gibt ein paar Ausführungen im Wettbewerbsrecht, ja, aber wirklich nichts Handfestes. Ja. Keiner weiß mit Sicherheit, wo und wie man Werbung schreiben muss. Muss es auf den Titel, muss es auf eine Extra-Seite, muss es blinkend in den ersten Absatz. Das ist so nicht festgesetzt. Man muss halt Werbung kennzeichnen. Die Frage ist natürlich, wo, wenn du es in den Titel schreibst, dann liest es keiner. Ja. Vielleicht wird es doch mal rausgefiltert von irgendwelchen Spam-Tools, die es vielleicht mal gibt. Und das will der Sponsor nicht und der Blogger auch nicht. Und Blogger will immer gelesen werden. Das heißt, wenn du einen Werbeartikel schreibst, egal, auch wenn du dafür Geld bekommst oder whatever, auch ein Journalist, der Geld kriegt für seine redaktionelle Arbeit, ja, am Geld liegt es nicht. Der möchte auch gelesen werden. Der Punkt ist nur der, man muss halt die Interessenlage offenlegen, damit andere Leute checken, aha, okay, der hat jetzt deswegen das so angepriesen, weil es ein Advertorial ist. Aber meine Frage ist, ab wann ist ein Blog eine Werbetafel und ab wann nicht? Und schauen wir mal da mal in die Printmedien, in die Printpresse. Da gibt es ja Modemagazine. Und seien wir mal ehrlich, Modemagazine sind reine Werbetafeln. Die sind voll mit Werbung. Blätter mal so ein Ding durch. Werbung, Werbung, Werbung. Und dann mal so ein kleiner Artikel. Da wird dir Werbung als Inhalt verkauft. Leute, die diese Dinger kaufen, die zahlen dafür auch noch Geld. Oder sie lesen sie beim Friseur, ist ja auch okay. Ich habe mir neulich auch mal eine Frauentasche gekauft. Ja, weil da war ein Interview von zwei Podcasterinnen drin, Leila Lawfire und Ines Anuli. Die sind relativ bekannt, weil die so einen Podcast haben, Sexvergnügen, pikantes Thema. Der hat scheinbar auch hohe Aufrufzahlen, weil er überall gepusht wird. Bei Vice findest du ihn unter der Aufzählung der Top-Podcast und naja, findet man bei Soundcloud. Ich packe einen Link in die Shownotes. Jedenfalls wollte ich das Interview haben und habe mir die Sachen auch gekauft, weil ich dachte, ach naja, und habe dann aber auch die Zeitschrift mal durchgeblättert, weil, hey, man ist ja neugierig. Und da habe ich mir gedacht, boah, ist da viel Werbung dabei. Das ist ja nur Werbung. Das ist ja wirklich halt, wo ist der Inhalt? Inhalt, hallo, Inhalt. Und da musste man schon mit der Lupe suchen, ah, okay, da ist der Interviewartikel, ja. Interview war jetzt, naja, nicht so der Mega-Burner. Ja, ich hätte mir vielleicht lieber Döner kaufen sollen, aber egal, ich hätte es im Kiosk lesen sollen, finde ich aber auch irgendwie ein bisschen assi, weil ich meine, hey, der Kioskbesitzer lebt ja auch davon, dass man sich vielleicht mal eine Zeitschrift kauft. Naja, eine andere Frage, aber zurück zum Thema Werbung in diesen Printmedien, die machen damit Kohle, das ist dominant, das wird ja auch als Inhalt untergeschoben. Klar, die müssen da Werbung drüber schreiben, das muss ersichtlich sein, aber hey, das Ding besteht aus Werbung und jemand, der sich was kauft, der kauft es sich dann wahrscheinlich auch, trotz oder weil da so viel Werbung drin ist. Denselben Effekt hat man bei Herrenmagazinen. Ich spreche jetzt von einem speziellen Magazin, nämlich dem Playboy. Der lebt auch nur vom Image, seinem coolen Namen und naja, auch nackter Haut. Aber das ist so ein bisschen obsolet geworden. In Amerika hat der Playboy angekündigt, ja, die Nackt-Tatsachen zurückzunehmen, weil ja, Internet ist einfach größte Konkurrenz. Du gibst im Internet einfach mal nackt ein, dann hast du ganz, ganz, ganz viele Bilder. Wir vergessen nicht, the Internet is for porn. Tracky Monster hat absolut recht. Der Playboy finanziert sich auch durch massiv viel Werbung. Wenn du das Ding dir mal anguckst im Kiosk und sagst so, ey, wo ist denn irgendwie die Schönheit? Dann denkst du Werbung, 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 Interview, Werbung, 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 aha, da ist es, ja. Das Ding ist auch gefühlt jede zweite Seite Werbung, ja. Das läuft über ein ähnliches Prinzip. Und jetzt mal die Frage, warum soll das denn bei einem Modeblog anders sein, ja? Wenn die Leute davon leben wollen, hast du eine gewisse Schwellenzahl, dann geht das quasi nicht anders. Und warum ist das schlimm, wenn es bei Modezeitschriften gang und gäbe ist? Und warum muss sich eine Modebloggerin dafür rechtfertigen, dass sie damit Geld verdient? Und auch auf die Art, wie sie damit Geld verdient. Das wirkt jedenfalls so in einem AOK-Video, wo sie ein Interview gegeben hat zu ihrer Tätigkeit, was sie so macht. Finde ich gut. Verlinke ich auch mal in den Shownotes. Der Punkt ist nur der, dieses Selbstverständnis, dieses gesellschaftliche Bild, dass man denkt so, oh, die sind so unabhängig und diese wilden Blogger, das ist doch Quatsch. Neulich hatte ich auch mal ein Sponsoring, ja, ich hatte auch einmal Glück und habe aus ganz, ganz vielen spammigen Anfragen, die ich immer so kriege, mir eine Sache rausgefischt und hatte da wirklich auch einen ganz, ganz netten E-Mail-Kontakt mit einer Bloggerin, die mein Ansprechpartner war. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber jedenfalls wirklich sehr angenehm, lief auch sehr gut, weil ich freie Hand hatte beim Inhalt. Ja, das war halt für ein Vergleichsportal, ich verlinke es mal in den Shownotes, und ging darum, dass ich einen freien Artikel schreiben konnte, das auch alles kennzeichnen konnte, auch alles nur Follow-Links, also alles super sauber, aber die wollten halt dann halt auf dieses Vergleichsportal einen Link. Das musste ich auch nicht bewerben oder so, ich konnte halt wirklich klar sagen, ey, es geht hier ums Thema Internetspeicher, Vor- und Nachteile, und da habe ich das Thema Internet-Backups aufgegriffen, ein bisschen recherchiert und was dazu erfasst und habe dann halt am Ende gesagt, so, ey, hier gibt es ein Vergleichsportal, da kriegt ihr auch Informationen hier unten gesponsert von. Was voll okay ist, weil der Leser hat da keinen Nachteil von. Dieses Vergleichsportal, das wird Kohle machen mit Affiliate-Links, sprich, wenn du darüber klickst und dann irgendwas abschließt und so weiter, bekommen die halt eine, ja, Provision. Ich habe mir die Sache mal angeguckt, wie das bei Internetspeicher ist. Die zahlen gute Internetspeicheranbieter und habe auch kurz überlegt, ey, ich könnte ja da mein eigenes Ding machen und wie auch immer, aber das sind so Bündelangebote. Ja, wenn ich mal auf einen gehe, das heißt, wenn du halt bei irgendeinem Anbieter bist, für den du ganz viele Kunden wirbst, da kriegst du das halt wohl nur, wenn du halt ja eine gewisse Schwellenmenge an Kunden hast und ja, die Leute kommen bei mir nicht auf meinen Blog, um das Thema Internetspeicher zu lesen. Darauf ist mein Blog nicht ausgelegt. Das macht für mich keinen Sinn und deswegen war das für alle eine Win-Win-Situation, denke ich, weil ey, ihr habt einen coolen Artikel bekommen als Konsumenten zum Thema Internet-Backups, macht das Sinn, wie ist Stand der Dinge? Und ich äußere mich dazu durchaus kritisch, obwohl ich sagen muss, wenn ich jetzt ehrlich bin, jeder nutzt es ja schon. Das habe ich auch im Artikel beschrieben. Ich verlinke meine Shownotes. Ich halte die für ausgewogen. Ich habe jetzt auch nicht das so stark beworben. Ich habe jetzt auch nicht dieses Hybris-Ding beschworen, was einen Artikel lesbarer macht. Ja, also wenn du halt eine Position zum Artikel hast, wenn du sagst so, ey, ich schreibe hier nur über, wie geil ist das denn? Mach das, das ist total toll und yeah, Vorteil, Vorteil, Vorteil. Ey, mach es. Wenn du Sachen bewirbst auf den Stil, dann wird ein Artikel viel mehr gelesen und viel mehr konsumiert, als wenn du es ausgewogen schreibst. Genauso, wenn du einen Verriss machst, wenn du einen Artikel runterbuddest und sagst so, ey, Internetspeicher, total gefährlich, deine Daten in der Cloud, oh mein Gott. Jeder, der bei Facebook ist, hat Daten in der Cloud, aber egal. Oh mein Gott, und ja, ihr wollt es sichern, dann denkt doch mal an RapidShare, die haben auch alle ihre Daten nicht bekommen. Ja, die 10%, die das legal genutzt haben. Anyway, ja. Quatsch, das ist, wie gesagt, das ist halt, da hast du halt starke Position, wenn du sowas machst und wirst geklickt, wirst auch mehr gelesen, weil das halt eingängiger ist, weil du, ich sag mal nicht Vorteil, aber du halt Einstellungen von Menschen bestätigst, die sagen, ha, siehst du, habe ich ja gesagt. Das ist dann sprichst du halt eine Zielgruppe an und das ist einfacher und oft für dieses Clickbait-Element, wie du Leute auf deinen Blog oder deinen Artikel lockst, auch geschickter und einfacher, als wenn du sagst, so, ey, ich schreibe jetzt mal ausgewogenen Artikel, Vorteile, Nachteile. Es ist auch voll okay, wenn du Werbung machst, aber dann musst du es halt massiv kennzeichnen. Also ich habe das auch gekennzeichnet, aber ich meine, der Leser, der ist ja nicht doof. Also der erkennt ja schon, ist es ausgewogen und langweilt mich, weggeklickt oder ist es halt total straight in eine Richtung, rentet der Typ, macht der Position nieder, ist richtig offensiv und mit Power und ey, dann lese ich das und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, man fällt so ein bisschen auf die Form rein. Form schlägt Inhalt 4:1. Das ist so ein schöner Spruch, den ich gehört habe in der Talkshow von Böhmermann. Der hat den SPD-Politiker Christoph Lauer interviewt. Ja, der war früher bei den Piraten, aber hey, jetzt ist er seriös bei der SPD. Muss da Plakate kleben oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat der dann halt argumentiert, naja, das ist halt wichtig so politisch, so Form schlägt Inhalt. Und ja, es ist, deswegen hat er Trump auch so gewonnen. Und ich dachte mir so, ja, es ist doch einfach mal, es geht doch nicht. Es ist doch, selbst wenn er recht hat, und ich muss in manchen Punkten sagen, ja, ich muss ihm teilweise recht geben, manche Formen, Sachen sind essentiell, aber da kannst du ja jetzt nicht den Inhalt so völlig über Bord kippen. Ja, das geht natürlich nicht. Zurück nochmal zu meinem Sponsoring. Allgemein ist es nicht schlimm, finde ich, wenn einer von 20 Artikeln ein bisschen deine Serverkosten deckt als Blogger. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du deinen kompletten Blog damit finanzieren kannst. Solange du halt Werbung unterschreibst und das Ganze in einer separaten Rubrik aufführst, das mache ich zum Beispiel, und auch jeder Kram da reinkommt, selbst wenn ich jetzt mal nur 10% Rabatt auf so ein Fotobuch bekommen habe und das dann testen darf, sprich mal für die Werbung, bekomme halt den Standardrabatt oder bekomme halt vielleicht ein bisschen mehr Rabatt und gebe für die noch Geld aus, auch dann ist es da drin bei mir. Also ich bin da halt ziemlich akribisch, weil ich das für wichtig halte. Ja. Worauf ich aber hinaus will ist, man sollte, sage ich mal so, man sollte damit seine Seele nicht verkaufen. Und das hängt halt mit dem Schwellenbereich, ob du das brauchst. Also wenn deine Einnahmen komplett daraus sind und du bist halt von ein, zwei Kunden abhängig, dann haben die natürlich auch Macht über dich. Wenn du halt immer Sponsoring mit einer Firma machst und daraus Geld ziehen musst und nicht sagen kannst, so, ey, du, lass ich fallen, was soll's, dann hast du ein Abhängigkeitsverhältnis und es gibt ja auch bei Zeitschriften ist es manchmal so, wenn da ein großer Werbekunde sagt, so, ey, Leute, unser Produkt hier, das testet ihr bitte gut, sonst müssen wir da die Werbeanzeigen zurücknehmen, dann haben die auch einen Interessenkonflikt. Ja? Das ist ganz normal. Traurig, aber normal. Und deswegen gibt es ja die Zeitschrift Stiftung Warentest, die eine Stiftung ist, die unabhängig ist, die total im Geheimen agiert, die hat nicht dieses Druckverhältnis, angeblich. Ja. Und bei Presseredaktionen ist auch diese Trennung von inhaltlichen, also redaktionellen Inhalten und von der Werbung Pflicht. Das ist üblich, das ist seriös, das ist Pflicht. Aber wie trennst du das denn bitte, wenn du ein Ein-Mann-Betrieb bist? Und die meisten Blogger sind Ein-Mann-Betriebe. Bei der Mode- und Lifestyle-Industrie, um nochmal darauf zurückzukommen, ist das halt auch so, dass die einfach mal Kohle haben und darauf angewiesen sind. Ja? Die müssen massiv werben, die müssen vom Image leben. Und die müssen auch junge Menschen ansprechen, weil sonst klappt das Ganze nicht. Junge Menschen reagieren so ein bisschen empfindlich auf Manipulation. Und Werbung ist Manipulation. Ja, seien wir ehrlich, Werbung hat den Sinn, kauf mich und hier ist das Produkt. Und da findest du mich. Es soll gewisse Zielgruppen zum Kauf animieren. Bei vielen Lifestyle-Produkten, die ja ihre Wertschöpfung übers Image ziehen, da ist Werbung Pflicht. Also Coca-Cola zum Beispiel, ja, die machen nur Image-Kampagnen für diesen Schlabbersirup. Das ist deren Erfolgskonzept, das ist deren Businessmodell, so funktioniert das. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere. Ich meine, die Modeindustrie lebt auch davon, dass halt Prada und Gucci und Calvin Klein und hast du nicht gesehen, einfach cooler ist als Kick. Ja. Obwohl oft in den gleichen Fabriken in Bangladesch produziert wird, ja. Das musst du dir mal klar machen. Es geht um das Thema Commodities, dazu habe ich auch schon mal ganz viel erzählt. Will ich nicht drüber eingehen, wie du halt Wert aus solchen Sachen schöpft, kann man auch beim Kunstbereich machen. Also jeder, der hier aus Kunst macht, den Gründen mal einen Rant hört, ja, geht auch. Aber bei der Mode- und Lifestyle-Industrie ist das halt ganz wichtig und die müssen halt auch manipulieren. Die müssen halt leider, und jetzt kommt's, ein bisschen unauffälliger agieren. Warum? Ich habe ja vorhin gesagt, junge Menschen mögen es nicht, manipuliert zu werden. Junge Menschen mögen nicht unbedingt, wenn ihnen klar wird, ah, okay, die wollen ja nur, dass ich den Kram kaufe. Und gerade in unserer schönen neuen Internetwelt, die mit vielen, ja, sehr subjektiven, emotionalen Mitteln arbeitet, zum Beispiel diesem Podcast, wo du meine Stimme hörst, gibt es auch Sachen, wo, ja, so, ich will nicht sagen, Freundschaft vorgegaukelt wird, aber wo so dieses, hey, ich bin nett zu dir und so und guck mal, ich habe hier ein Produkt. Es gibt einige Lifestyle-YouTuber, die davon sehr gut leben und ich möchte jetzt nicht irgendwie den Herrn Tutorial da als Teufel anführen, aber ey, der hat das perfektioniert. Wenn der für eine Zahnbürste Werbung macht, dann ist diese Zahnbürste, weil er so viele Fans hat, die sagen, oh geil, schönes Lächeln will ich auch haben, ist die teilweise ausverkauft. Das ist crazy. Es ist krank. Und auch mit diesen Kennzeichnungen wird da nicht immer so ganz umgegangen. Mittlerweile ist es im Kommen, aber sagen wir mal ehrlich, da ist bei den ganzen Großen, die auch Vollzeit-Content liefern können und deswegen diese Inhalte auch einen gewissen Qualitätswert haben, ja, da ist Sponsoring und Firmen- und Industrieinteressen, die sind da vorherrschend. Das geht gar nicht anders. Und die Leute haben aber auch oft Angst, ihre Zielgruppe zu verlieren, weil, hey, was passiert wohl, wenn der kleine Jugendliche oder der Kiddie, der seinen Fan vergöttert, rauskriegt, was, der ist ja gar nicht mein Freund, der macht es nur, um mich als Clickfeed zu benutzen, damit ich irgendwie die Produkte kaufe, damit der Geld verdient. Was für ein Schwein. Ja, ne? Das ist scheiße. Dann siegst du in deinem eigenen Ast. Das willst du nicht haben. Mittlerweile ist es ja auch so, dass du über Instagram und Facebook, also überall, wo du eine Reichweite hast, Geld verdienen kannst. Das heißt, wenn du halt eine Zielgruppe ansprichst von 100.000 Leuten, dann kommt irgendeine Firma, die sagt so, ey, wir haben hier eine Zahnbürste, einen Toaster, whatever. Ja, die finden das dann total geil. Und liegt natürlich an dir, wie gut du verhandelst oder wie gut die Sache zu deinem Zielgruppen und deinem Gewissen passt. Manche Leute preisen alles an, andere Leute sagen so, nee, das ist, da vergeuche ich meine Zielgruppe, das mache ich nicht. Das ist auch okay, dann hast du eine Filterfunktion, weil, wenn die es übertreiben, könnte die Zielgruppe wegrennen. Das ist immer so die Angst. Und deswegen reguliert sich das einiges selbst, aber natürlich ist man versucht, wenn eine große Firma ankommt und sagt so, hey, hier, guck mal, das ist eine große Kampagne, viel Geld dabei, mach das doch mal. Naja, ne, dann ist es so, dass ich zweifle, ob die alle so wertneutral und alle so Gutmenschen sind, ja. Weil du wirst nicht völlig ohne Grund so groß im Internet, du wirst kein Internetstar, du hast nicht eine große Reichweite, das ist viel Arbeit, das ist auf jeden Fall oft auch Teamarbeit, dass da Leute hinterstecken, die dich auch ein bisschen pushen und wenn du das dann alles gemacht hast, dann willst du auch irgendwann Geld oder was anderes draus ziehen. Ausnahme sind so die Beginner der Szene, die damit mal angefangen haben, zum Beispiel Cold Mirror, ist eine von den wenigen YouTuberinnen, die nie ihren Kanal monetarisiert hat. Die hat das nie gemacht. Die hat dann zwar eine Fernsehsendung bekommen und konnte halt ihre lustigen Inhalte, also ihre Parodien und ihre anderen Comedy-Sachen ja einem großen Publikum offenlegen und konnte darüber halt auch wahrscheinlich einen Beruf sich sichern. Hat das aber nie kommerzialisiert, hat da nie Werbung gemacht. Was bedeutet das denn jetzt nun für den Konsumenten nach meiner ganzen Triade zum Thema? Du als Konsument musst von zwei Kategorien ausgehen bei Internetinhalten. entweder es ist Porno, also wenn es Pornografie ist, nackte Person, dann weißt du, okay, Porno, alles klar, Porno. Ja? Oder es ist kommerziell. Alles, was nicht Porno ist, ist kommerziell. 50-50-Aufteilung, darum geht es. Das ist so. Ja, das heißt, wenn du irgendeine Internetseite siehst, die so ein bisschen besser aussieht, also wenn sie wirklich richtig Rotz ist, ist die einzige Ausnahme, wenn das so richtig scheiße ist, so denkst du, oh Mann, ey, was hat der denn da im HTML programmiert und warum ist das jetzt alles hier und wieso stürzt der Kram ab? Dann kann es vielleicht nicht eine der beiden Kategorien sein. Die gibt es auch noch, aber die ist verschwindend gering. Großteil ist wirklich halt Porno oder Kommerz. Ja, auf den beiden Leveln agieren wir. Und wenn ihr Spaß an den Segmenten habt, ja, dann freue ich mich darüber, dann freut euch selber darüber, dann ist alles voll okay. Aber bitte, bitte, bitte redet euch doch nicht ein, wenn ihr auf eine Werbetafel schaut, das wäre alles kostenlos und völlig ohne Grund da, ja. Das, ach, das macht ja auch Spaß, der Blogger, der, ach, der ist so, ist ja mein Freund und so, nee, nee, ganz so ist es nicht. Diesen Gedanken, der ist aber bei jungen Menschen drin. Die denken so, ey, meine Freunde, und der ist so cool und so weiter, weil das auf einer anderen Ebene läuft. Und die realisieren auch nicht so, dass er halt cool damit macht und deswegen so handelt, wie er handelt. Oft ergänzt sich das ja auch. Oft ist die eine Persönlichkeit der eine Punkt und halt, ja, die finanziellen Interessen greifen dann halt in Hand. So wie ein Rockstar auch für gewisse Produkte Werbung macht oder halt ein Sportler. Ja, das ist, macht die Industrie, die Lifestyle-Industrie macht das seit Jahrzehnten. Wie hat Nike irgendwie ihre Schuhverkäufe gesteigert? Ja, Michael Jordan, der Supersportler. Hey, es gibt sogar Nike Jordan, die Elva Jordan. Eigene Produktmarke. Wow. Ich will nicht sagen, dass das alles traurig ist, mit nur in einer kommerziellen Welt leben. Das war schon immer so. Aber um darauf zurückzukommen, macht euch klar, Porno oder Kommerz. Das sind die beiden Brocken. Das heißt, geht davon aus, wenn ihr eine Internetseite seht, ey, der macht dann bestimmt Geld. Also nicht wundern. Klar, es gibt auch Leute, die halt das nur so hobbymäßig machen und die da halt nicht so viel abschöpfen oder gar nichts abschöpfen. Die sind auch interessiert, dass ihre Inhalte besser werden und konsumierbarer und klickbarer. Aber jetzt zum Kehrseitending. So das Traurige, was an dieser 50-50-Teilung, die wir leider haben, bisschen so ungünstig ist für uns als Konsumenten und auch für mich als Anbieter von Inhalten. Die Reichweite ist begrenzt. Google hat nur ganz begrenzt Platz auf der ersten Suchseite und die ersten Suchinhalte werden immer häufiger geklickt. Das ist auch so bei iTunes, das ist auch halt so bei anderen Portalen, über die ihr sucht oder auf Inhalte stößt. Es ist alles begrenzt. Was folgt daraus? Verdrängung. Es wird eine Verdrängung stattfinden oder hat schon stattgefunden von Leuten, die halt Vollzeit Inhalte schaffen, also Vollzeit bloggen, Vollzeit YouTube machen, Vollzeit Instagram aktiv sind und auch eine gewisse Position haben, auch dafür bezahlt werden. Und Leuten, die halt das aus Idealismus machen. Das heißt, die Idealismus-Blogger, die Idealismus-Leute, die werden eine geringe Reichweite, ein geringes Sprachrohr kriegen und immer und immer und immer mehr zurückgedrängt werden, weil halt die breite Masse gerne auf diese Schiene fährt. So, ey, ich bin so ein kleiner Blogger und voll alternativ und so, aber im Endeffekt halt mit kommerziellen Mitteln agiert, die auf Reichweite abzielen. Die brauchen halt, um ihr Businessmodell zu sichern, die Reichweite und die wird dann halt mit allen Mitteln erkämpft werden. Die YouTube-Seite hat es vorgemacht. Und dort dominieren Beiträge, die halt von Profis sind und die auch lautstark beworben werden. Das heißt, irgendwie die kommerziellen Vollzeit-YouTuber haben da eine bessere Chance, auf die Startseite zu kommen, auch weil sie mehr Anhänger haben. Und so entwickelt sich so ein Papito Mobile, so ein Einheitsmatch. Und ja, wer schreit, wird mehr gehört. Das ist eine ganz einfache Regelung. Die gilt auch fürs Internet. Form schlägt Inhalt 4:1. Das hat ja, wie gesagt, der Lauer gesagt. Und ja, ich kann es in manchen Punkten bestätigen. Wenn du gewisse Sachen verbreiten möchtest, musst du halt stark auf die Form achten und vielleicht auch eine Clickbait-Überschrift verwenden. Ob der Inhalt jetzt vielleicht ein Niveau hat oder nicht, steht auf einem anderen Punkt, aber du musst es halt in eine Form bringen, die konsumiert wird. Fast Food wird mehr gefuttert als, ja, Haute Cuisine. Was ja nicht schlimm wäre, wenn man weiß, so, ey, ich habe ja meine Nische, ich kann ja auch Haute Cuisine essen. Aber da ist es so, dass diese Internetreichweite sehr beschränkt wird und ich glaube, Haute Cuisine wird im Internet vielleicht nicht aussterben, aber wird schwierig zu finden sein, ja, weil desto mehr es Werbetafel wird, desto mehr du halt genötigt wirst, so, ey, hier, Kommerz, 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 konsumier, 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 konsumier oft, und desto mehr leiden auch die Inhalte darunter, weil Werbung ist meistens kein toller Inhalt. Durch dieses Perpetuum mobile, ich muss mehr aktiv sein, um mehr Platzierungen zu haben, um andere zu verdrängen, leiden auch halt die Inhalte. Das ist, geht nicht anders. Also wenn du alle Plätze in einem Fußballstadion besetzen möchtest, musst du dich halt in ganz viele kleine Stücke aufteilen. Und die kleinen Stücke haben nicht so viel Substanz, wie wenn du halt sagst, so, ey, ich mache hier eine Sache, ich habe einen Platz und das funktioniert. Okay, spooky Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist die traurige Zukunft des Internets. Denkt daran, Pornografie oder Werbung, 50-50. Um nochmal die Sache abzurunden zum Thema Verdrängung. Es gibt so Szenen und Bereiche, die sind noch nicht davon betroffen. Ja? Ich sag mal, die Podcaster-Szene,
Die war jahrelang davon verschont, weil das technisch etwas komplizierter war und auch nicht so das Massenmedium vorhanden war. Jetzt ist es so, dass iTunes sehr populär ist und Podcasts wieder richtig im Kommen sind und damit drängen auch Profis in den Podcast-Bereich. Dann bin ich jetzt neulich auf halt diesen Podcast Sexvergnügen gestoßen und musste auch sehen, okay, das sind jetzt Promis, die das machen. Ines Anoli ist Profi, die hat eine Ausbildung als Radiosprecherin, die weiß, was sie macht. Leila Lowfire ist auch den Medien nicht unbekannt, die wurde von Oliver Rath, dem Fotografen, groß gemacht, hat da zuerst als Praktikantin, dann als Model gearbeitet, ist immer noch als Aktmodel und Schauspielerin aktiv. Die haben beide ein Publikum, das legen die irgendwie zusammen und machen dann halt diesen Podcast und nutzen auch alle Methoden natürlich, um den zu verbreiten. Aber da die von anderen Leuten auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, haben die mit ihren, ich weiß nicht, 20 Folgen haben sie jetzt oder so, haben die natürlich einen viel größeren Spot als die kleineren Podcasts, die das seit Jahren machen. Mir ist es aufgefallen, es gab einen Weiß-Artikel, wo halt die Top-Podcasts beschrieben wurden. Weiß hat auch immense Reichweite durch, ja, ich will nicht sagen Clickbait, aber sehr provokante und ja, teilweise auch Ekelthemen und auch Inhalte, die etwas rotznasig sind und journalistisch jetzt oft auch nicht so umgesetzt. Ich sage nur die McAfee-Affäre. McAfee wurde geschnappt, da musste sich stellen, weil die guten Weiß-Jungs ihre Metadaten nicht aus dem Handy entfernt haben. Echt Applaus, Jungs. Ey, Weiß, ich mag euch. Auch solche Leute wie Ronja von Rönne, die sagen im Interview, ja, ich lese Weiß, aber ich habe aus keinem Weiß-Artikel irgendwie Mehrwert gezogen. Letzteres kann ich bestätigen, ersteres nur bedingt. Man stößt mal drauf, aber naja. Anders die Dokumentation im Internet, da gibt es so eine coole Dokumentation über Faultiere. Die ist total knufflig und süß. Ich mag Faultiere. Voll, voll cool. Über Sloth. Packe ich auch in die Shownotes, die müsst ihr euch angucken. Also das macht Weiß ganz, ganz gut, wirklich. Da bin ich großer Fan von den Videobeiträgen. Die Textinhalte, naja. Nicht alles ist da Gold. Und was haben die so eine Übersicht gemacht über die goldsten und wichtigsten und coolsten Podcasts, die es so auf dem Markt gibt? Nummer 1 war Olli Schulz und Herr Böhmermann, verdienen, die sind cool, die sind auch groß. Nummer 2 war schon Sexvergnügen, ja, ist auch okay, haben eine große Fanbase und geht um Schmuddelthema Sex und auch sehr offensiv. Sollte man jetzt vielleicht nicht beim Essen hören, ist nicht immer so appetitlich. Aber egal, es ist halt ein Podcast, der hat ein gewisses Level, ist gut. Was mir dann weiter aufgefallen ist, dass da ein Podcast drin war, ich habe den Namen sogar vergessen, der hatte halt so 2 Folgen oder eine Folge oder wirklich so ich habe gerade gestartet und wie auch immer und dann dachte ich so, ah, okay, das heißt, wie kommt jemand darauf, so die größten Podcasts so aufzuführen und dann irgend so einen Newcomer reinzunehmen, sowas wie, ja, der ist ja noch nicht groß, aber hat Potenzial. Und da denke ich mir auch so, Mann, okay, ihr Multiplikatoren, das ist doch insidermäßig gemacht, ja. Ey, bewirb mal hier meinen Podcast und so und dann macht Money oder Karl-Heinz das, ja. Ich will jetzt nicht von Seilschaften, Verschwörungstheorien und Ähnlichem reden, aber ein bisschen ist es so, weil es gibt super viele Underground-Podcasts, die ganzen Kommentare darunter sind auch so, ich habe das vergessen, die ganzen Podcasts. Was ja auch stimmt, weil es gibt Leute, die machen das schon seit Anbeginn, bevor dem Podcast-Hype, also seitdem die technische Möglichkeit da war und haben da auch eine stärkere Routine oder haben halt auch, ja, ich will mal sagen, so einen Überlebensbonus, ja, finde ich. Das ist ganz wichtig. Du kannst nicht vom großen Podcast sprechen, wenn jemand 2 Folgen raus hat. Sowas wie so, ey, geiler Typ, aber ist der größte überhaupt. Das ist wie wenn du sagen würdest, ey, der größte Musiker, der lebt irgendwie und er hat sein erstes Song veröffentlicht. Da würdest du auch sagen so, ey, willst du mich verarschen? Und ein bisschen ist es halt so, dass es halt viel über, auch mittlerweile über Werbung und Anpreisung und über Publikatoren läuft und dann eine Verdrängung stattfindet. Bei YouTube hat man es gesehen, die ganzen kleineren und die ganzen Trash-Inhalte, die halt nicht gut gemacht sind, wurden verdrängt. Jetzt überleben nur die Großen mit guten Inhalten oder die Großen mit Trash-Inhalten, weil wenn du groß bist, dann kannst du es dir erlauben. In der Podcast-Szene ist es noch nicht ganz so hart, weil die ja nicht so über eine Plattform organisiert ist. Ja, iTunes ist dominant, aber es gibt halt auch immer andere Nischen oder Soundcloud oder andere Sachen, wo es sich nicht so festfressen würde, meiner Meinung nach. Ja, jetzt habe ich mich verquatscht. Eigentlich wollte ich ja voll abranten und ich glaube, die Zahnschmerzen oder die einsetzende Paracetamol hat mich jetzt so voll soft und weich gemacht. Das ist wahrscheinlich gar kein Rant, aber ich verkaufe es trotzdem unter dem Label Rant, ja. Also ich habe jetzt mich ja krass über die Kommerzszene abgelästert und auch offengelegt, dass ich selbst so Teil der Kommerzszene gern wäre, aber nur bedingt, weil einem zu viel Scheiße angeboten wird. Sagen wir mal ehrlich, ich meine, das ist so ein Punkt, wenn ich meine E-Mails checke, da sind x Leute scharf darauf, irgendwas in meinem Blog zu platzieren. Aber da, wenn es einfach Müllangebote sind, wo ich mal sage, so, ey, die Person, die das schreibt, ist mir unsympathisch, die Nachfragen, die funktionieren nicht und das ist eine Massenmail. Wenn da kein vernünftiger Austausch ist, dann kann es ja nichts werden. Das möchte ich abschließend sagen. Alles ist Porno- oder Werbetafel, manches sogar beides. Oh mein Gott, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die Porno-Werbetafel, ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Darum möchte ich jetzt gar nicht weiter nachdenken. Da kommt mir das große Grausen. Enden wir mit den schönen Worten. Hütet euch vor der Porno-Werbetafel. Ich bin raus, mein Name ist Stefan und tschüss.